Preist dem Herrn. Und oh, ich habe so eine große Freude, auch dieses Mal Pastor John Angelina einfach unter uns willkommen zu heißen. Ein gesegneter Mann Gottes, der so viel getan hat für uns persönlich, für uns als Gemeinde, aber auch für den ganz deutschsprachigen Raum hier in Europa. Lasst uns Pastor John herzlich willkommen heißen heute Morgen.
Vielen Dank, ihr Lieben, vielen Dank. Bleib stehen, ganz kurz. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir an diesem Morgen für deine Gegenwart, wie wir gerade gesungen haben. Deine Gegenwart ist das Schönste. Deine Gegenwart ist, was wir brauchen. Geist Gottes, du bist hier willkommen. Hilf uns zu sehen und zu verstehen. Hilf mir, schlicht und einfach zu reden. Gib uns Licht und Einsicht. Lass dein Wort in uns groß und lebendig sein. Verändere uns und mach aus uns ein Segen für die Menschen um uns herum. Lass uns von diesem Ort weggehen, wenn wir fertig sind. Verändert. Neu geformt. Neuer Mut, neue Hoffnung. Lass jedes traurige Herz heute Morgen neue Freude entdecken. Weil unsere Hoffnung ist in dir und auf dich ist immer Verlass. So, wir danken dir im Voraus für alles, was wir erleben dürfen, durch dein Wort, was du uns geben möchtest, an diesem Morgen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ihr Lieben, es ist immer für mich eine große Freude, hier zu sein mit euch, weil ich bin kein Gastsprecher hier, ich gehöre zur Familie. Und ich fühle mich immer pudelwohl, wenn ich hier bin. Ich bin zu Hause. Und gestern Abend, wir hatten einen sehr schönen Abend. Für die, die nicht dabei waren, vielleicht kann man das an YouTube nochmal anschauen. Ich habe ein bisschen von meiner Geschichte erzählt, von meiner Bekehrung bis hin zu, was wir sind und tun heute. Und das Video, was wir gesehen haben, das bringt uns zu den Jahren 92, 93. Es gibt noch 7 Minuten drauf und ich glaube, auf unserem YouTube-Channel vom Gospel Life Center kann man den ganzen 14,5 Minuten Video anschauen, weil dann vieles ist auch geschehen in Neuer Wege in den 90er Jahren und dann bei der Jahrtausendwende. Und hier sind wir, für mich persönlich, 42 Jahre später. Erstaunlich, wir waren nur 8 oder 10, als wir alles begonnen haben, oder? Wir wünschen es so. Aber nein, dieses Jahr, meine Frau und ich erleben unser 45. Hochzeitstag am 1. Juni. 20. Mai werde ich 70 sein. So, wir haben einige Gründe zu feiern in diesem Jahr. Und neulich habe ich ein Predigt entdeckt, was ich letztes Mal in das Jahr 2012 gepredigt habe. Ich habe es völlig vergessen. Und ich habe das im Dezember in unserer Gemeinde gepredigt. Und letzte Woche war ich eingeladen von einer Familie in unserer Gemeinde, der Hochzeit von ihrem Sohn zu leiten, den Gottesdienst. Und so, es war ein schöner Ort am Strand in Sri Lanka. Und am Sonntag letzte Woche habe ich das auch in Colombo, Sri Lanka, gepredigt. Und ich wollte eigentlich etwas anderes für heute Morgen hier predigen, aber gestern hat Gott zu mein Herz gesprochen. Ich sollte diese Botschaft hierher bringen heute Morgen. Na, mein Titel ist seltsam. Mein Titel ist Tattoo im Kopf. Tattoo im Kopf. Und ich werde in ein paar Minuten eine kurze Geschichte lesen, dann werdet ihr das verstehen. Aber mein Einstieg heute ist, wir alle sind ähnlich als Menschen. Gewisse Dinge formen uns alle, aber wir sind doch anders geformt. Zuerst, was uns formt, ist unser DNA. Wir alle kommen aus verschiedenen Elternhäusern. Ich trage in mir einiges, weil jetzt, dass ich älter bin, ich schaue in den Spiegel und denke, wie ist mein Dad da? Ich sehe mehr und mehr wie mein Vater, umso älter werde ich. Das ist ein Schock. Ich trage in mir, und du trägst in dir, gewisse Charakteristiken von deinem DNA. Es gibt auch etwas, was uns formt. Und das ist unsere Prägung, unser Elternhaus, unsere Kultur, unsere Erziehung, wo du zur Schule ging. Das habe ich gelernt, jung verheiratet. Meine Frau kommt aus Deutschland, ich aus den USA. Und wir ticken nicht immer gleich. Wir mussten lernen, einander zu verstehen. Aber obwohl wir gleich als Menschen sind, unsere Prägung war anders. Meine Anna ist sehr deutsch-kritisch aufgewachsen. Ich als Amerikaner bin so oberflächlich leichtgläubig an allem. Und irgendwo, wir beide mussten einen Mittelpunkt finden, was eigentlich gesund war. Aber unser Elternhaus und unsere Erziehung und unsere Schule und diese Erfahrung als Kinder und Teenager, es prägt uns. Es gibt aber noch eins, was uns formt. Und das ist die Festlegung, was andere Menschen in dir sehen und was, wie du dich selber siehst. Und da ist für uns der Einstieg in diese Gedanken, Tattoo im Kopf. Ich lese eine kurze Geschichte, was ich vor Jahren gelesen habe von einem Pastor in den 60er Jahren, als er ging nach Hongkong. Lass mich das lesen. Der Pastor sagte, ich bin durch den Straßen Hongkongs gelaufen und ich kam zu einem Tattoo-Studio vorbei. Im Fenster waren einige Tattoos ausgestellt. Man könnte sich auf den Brust oder den Arm ein Anker oder Flagge, eine Seejungfrau oder was immer tätowieren lassen. Aber was mich wirklich getroffen hat, war ein Tattoo mit vier Worten. Geboren, um zu verlieren. Ich ging erstaunt in den Studio, deutete auf diesen vier Wörter und fragte den chinesischen Tätowierer. Gibt es wirklich irgendjemand, der sich so etwas tätowieren lässt, geboren, um zu verlieren? Er antwortete, ja, manchmal. Aber ich sagte, ich kann es gar nicht wirklich glauben, dass jemand mit gesundem Menschenverstand so etwas tut. Der Chinesische tippte sich auf den Stern und sagte in gebrochenem Deutsch, bevor Tattoo am Körper, Tattoo im Kopf. Bevor Tattoo am Körper, Tattoo im Kopf. Wie du dich siehst, wie diese Festlegung, wie anderen Menschen haben dich tätowiert. Eine Imprägnation in deine Seele, wirst du auch so ausstrahlen. Das ist wahr, auch in dem Alten Testament zu finden, mit der Geschichte von Israel, als sie durch die Wüste kamen und die kamen an der Grenze von das verheißene Land und Moses sandte 12 Spionen rein. Lass uns hören, was dort passiert ist. Das ist 4. Mose, Kapitel 13, ab Vers 27. Die 12 sind zurückgekommen und hier ist, was die sagten. Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Lande wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enochs dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Der Hittiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnten im Bergland. Und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordans. Und plötzlich sprach ein junger Mann, Kaleb. Und Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lass uns dort hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber, Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn sie ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundigt haben, in Verruf. Wie es heißt in der Elberfelder, in ein böses Bericht. Ein böses Gerücht. Bei den Kindern Israels entsprachen das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seiner Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute vom hohen Wuchs. Das ist die Geschichte mein ganzes Leben. Alle sind vom hohen Wuchs, von meiner Perspektive. Wir sahen dort den Riesen, Söhne Enochs, aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren, hier geht's los, in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Wie siehst du dich selber? Was ist die Tätowierung in deiner Seele? Was trägst du? Auch wie du dich selber siehst, wie du dich wahrnimmst, wirst du projizieren, bewusst oder unbewusst, an anderen Menschen. Now, wir wissen, Caleb und noch einen jungen Mann, Joshua, die waren von einem anderen Geist. Die hatten einen Geist des Glaubens. Die vertrauten den Verheißungen Gottes. Und warum? Das war ein böses Bericht. Man könnte sagen, well, was war so böse? Die haben nur erzählt, was sie gesehen haben. Aber wenn du das wahrnimmst größer, als was Gott verheißen hat, dann ist das vor Gott böse. Wow, Gott hat andere Maßstäbe. Wenn er sagt, etwas ist böse. Wir denken, böse ist dunkel und böse. Aber Gott sagte, nein, wenn ich euch etwas verheißen habe. Und er sagte, nein, das kann nicht sein, weil. Und dann geben wir unsere Gründe, warum es nicht zustande kommen kann. Das vor Gott ist böse. So, ihr habt jetzt einen Moment, wo ihr Buße tun könnt. Ja? Weil wir alle machen das. Irgendwann, wir alle sind vielleicht überwältigt von unseren eigenen Umständen. Und es scheint uns absolut unmöglich, aber that's God. Er macht das unmöglich möglich. Er braucht nur unsere Zustimmung. Und wenn du nicht diese Tätowierung in dir wie Joshua und Caleb, dann wird die Umstände dich bewältigen, statt dass du den Umstände veränderst. Wie siehst du dich? Wie siehst du dich? Es gibt noch eine Geschichte. Das ist in 1. Chroniker, Kapitel 4. Eine kurze Geschichte von einem Mann namens Jabez. Du redest von einer Tätowierung in seiner Seele. Eine Tätowierung im Kopf. Hört das gut zu. Jabez war ein Angesehener aus seinen Brüdern. Seine Mutter hat ihm den Namen Jabez, das heißt, er bereitet Schmerzen, gegeben, weil sein Geburt war sehr schwer gewesen. Aber Jabez betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich doch, erweite mein Gebiet, steh mir bei in deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid, kein Schmerz möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Now, was hat Jabez wirklich gebetet? Da waren 5 Hauptgedanken in dieses kurzes Gebet. Nummer 1, segne mich. Now, ich habe eine Neuigkeit für dich. Das musst du nicht beten, weil du bist schon gesegnet. Wenn Jesus dein Herr ist, du bist schon gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Christus. Vielleicht hast du es nicht gewusst. Und du sagst, aber John, das ist nur geistlich. Wait a minute. Die geistliche Welt war hier bevor die natürliche Welt. Was wir aus natürlicher Welt sehen und wahrnehmen, wurde geschaffen durch die geistliche Welt. Wenn Gott sagte, dass du gesegnet bist mit jeder geistlichen Segnung, du bist Oberhammer gesegnet. Nichts ist ausgelassen. So du musst nicht beten, oh Gott, segne mich. Du bist schon gesegnet. Das zweite ist, erweitere mein Gebiet. In anderen Worten, gib mir Gunst. Bring mich am richtigen Ort, zum richtigen Zeit. Leite und führe mein Leben, damit du mir positiver Einfluss schenkst. Damit ich auch positiver Einfluss ausüben kann an anderen Menschen. Nicht Manipulation, sondern von Gott Gunst zu bekommen, kann jemand anderen verändern. Die sehen etwas in dir. Die merken etwas, ist anders bei dir. Und wir wissen, was das ist. Das ist der Geist Gottes. Das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Das ist der Herr Jesus, der uns ein neues Herz gegeben hat. Du bringst Gott mit dich. Wo immer du hingehst, du kommst in einen Raum. Gott ist da, weil er lebt in dir. Du bist ein Tempel Gottes geworden. So oft wir vergessen es. So oft wir haben das Gefühl, Gott ist so weit weg. Nein, er ist da in dir. Er wird dich nie verlassen. Auch wenn wir es nicht spüren, es endet nicht der Tatsache. Gott ist in dir. Du bist ein Tempel Gottes geworden. Das dritte ist, beschütze mich. Gott beschützt uns. Gott beschützt uns. Jeden Tag, ich bedanke ihm für seine Hilfe in meinem Leben. So oft habe ich das erlebt und ich denke, es gibt mehrere Male, wo Gott mich beschützt hat und ich hatte keine Ahnung. Einmal insbesondere, es war Sonntagmorgen, ich bin auf dem Weg in der Gemeinde, Sonntagmorgen, wie normal, ich bin am Beten, komme zu den Ampeln am Ende von unserer Autobahn und ich muss jetzt links abbiegen. Und ich warte geduldig und ich bin ein bisschen im Gebet und plötzlich höre ich, warte. Und plötzlich, mein Ampel ist grün. Und ich höre das zweite Mal, warte. Und plötzlich aus dem Nichts kommt jemand, 100 Kilometer mindestens der Stunde, drückt eine rote Ampel. Hätte ich nur gedankenlos meinen grünen Ampel ganz brav, ganz gesetzlich gefahren, hätte ich einen schlimmen Unfall gehabt. Es hat mich so geschockt. Ich sagte, Gott, danke. Ich habe den Auto nicht gesehen. Mein Ampel ist grün. Und Gott sagte, warte. Ein zweites Mal, warte. Oh. Wir haben Gottes Schutz in unser Leben. Und manchmal, wir merken nicht die Gefahr, die Gott uns aus dem Weg genommen haben. Und wir werden es wahrscheinlich nur im Himmel erfahren, wie oft er uns geholfen hat. Nimm das nie als selbstverständlich. Schätze es. Erwarte es. Danke ihm dafür, dass dein Leben beschützt ist. Weil Jesus liebt dich. Das vierte. Bewahre mich von Unglück. Und das fünfte. Verändere meinen Selbstbild. Als er sagte, kein Leid mehr. Er wurde aufgestampelt von Kindheit an als der Bringer vom Schmerz. Stell dir vor, wir hören diesen Namen Jabez und es klingt wie ein hebräischer Name. Aber jeder, der diesen Namen hörte, hat verstanden, was es bedeutet. Bringer vom Leid. Und Schmerzen. Aufgestampelt, wo immer dieser junge Mann hingeht, er bringt Leid und Schmerzen. Du redest von einem Tattoo im Kopf. Er ist völlig gebrandmarkt mit dieser negativen Image. Und er betete zu Gott, Gott, gib mir ein neues Selbstbild. Ich möchte nicht mehr ein Bringer vom Schmerz. Und Gott erhörte sein Gebet. Wow. Ich möchte auch eine kurze Geschichte vorlesen. Es ist etwas, was passiert ist am 28. Mai 1972. Wie viele von euch waren noch nie geboren? In diesem Jahr habe ich die High School abgeschlossen. Class of 72. Well, in Mai, 28. Mai 1972 starb der Herzog von Windsor, der ungekrönte König Edward VII in Paris. Am gleichen Abend wurde im Fernsehen einige Höhepunkte seines Lebens gezeigt, unter anderem ein Interview mit Fragen über seine Kindheit, seine kurze Regentschaft und seine Verzicht auf dem Thron. Der Prinz sagte, mein Vater, der König Georg V., war sehr diszipliniert. Wenn ich etwas Falsches getan habe, ermahnte er mich und sagte, mein lieber Junge, du musst immer daran denken, wer du bist. Und ich bin der Überzeugung, das ist genau, was unser himmlischer Vater sagen möchte. Vergesse niemals, wer du bist. Du bist ein Königskind. Du bist ein Sohn, eine Tochter von dem lebendigen Gott. Du bist einer, der Jesus ausgerufen hat. Und du bist einer, der Jesus versiegelt hat mit seinem Geist. Vergesse nicht, wer du bist. Egal wie deine Prägung war, egal wie an den Menschen durch ihre Festlegung dich gebrandmarkt haben, du bist jetzt, und hier geht's, neu erschaffen in Christus. Und diese Prägung, diese Tatsache muss gebrandmarkt in unsere Seele, in unsere Denkweise. Ich bin, was ich bin, wegen Christus. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wenn Gott für mich ist, wer mag wieder mich sein? Und wir als Kinder Gottes vergessen so schnell, wer wir sind, was wir haben, was wir alles tun können, wegen Jesus. Wir brauchen ein neues Tattoo am Kopf. Wir brauchen eine neue Identität. Darf ich euch einiges geben, was uns hilft, das wirklich zu merken? 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Oh. Wir haben Stefan heute Morgen kennengelernt. Für die, die Stefan nicht kennt, Stefan ist auch Schweizer, er kommt aus Basel. Wir erlauben ihm das. Ja? Wenn wir hier in Zürich sind. Und Stefan ist in Indien von neuem geboren, als er versuchte, sein eigenes Leben durch Drogen kaputt zu machen. Er war so ausgeflippt, er wollte Selbstmord begehen. Er ging ins Meer und als er unterging in das Wasser, Gott redete zu ihm und sagte, so kannst du nicht sterben, so kannst du nicht zu mir kommen. Und Gott schickte einen deutschen Missionar, einen jungen Mensch, der in Indien, in drei unterschiedlichen Städten, in drei unterschiedlichen Begebenheiten zufällig Stefan begegnet hat. Bei das dritte Mal Stefan wusste, Gott ist hier. Und an diesem Strand, er hat sein Leben Jesus anvertraut. Und Gott hat uns zusammengebracht, wie wir gesehen haben in diesem Video. Bei derselben Reise, das war so eine übernatürliche Reise, diese Reise nach Tulsa, wo wir den entschlossenen Entscheidung getroffen haben, okay, jetzt geht's los. Wir wussten, wenn wir die Gemeinde beginnen, es ist eine Kriegserklärung. Was ich euch nicht erzählt habe in diesem Video, ist gewisse hinter der Kulisse, was wir erlebt haben, als wir die Gemeinde gegründet haben. Möchtet ihr das hören? Oh. In der Woche, wo wir die Gemeinde gegründet haben, wir haben dieses Haus gefunden in Altari-Straße. Die Besitzerin lebte damals in Starnberg. Das war ihr Familienhaus, die für die Familie gehörte, aber sie ist dann weggezogen in ein anderes Haus und sie wollte es vermieten. Und wir haben den Inserat gesehen, wir haben angerufen und als sie hörte, dass wir eine Gemeinde gründen wollten, well, sie war zufällig auch Mitglied in der Baptistenkirche in der Holzstraße in der Altstadt München. So sie war bereit, uns, zwei junge Menschen, die wirklich nicht so viel Sicherheit vorlegen könnte, uns dieses Haus zu vermieten. Wir bräuchten 5.000 D-Mark für die Kaution. Wir hatten keinen 5.000 D-Mark. Wir hatten Glauben. An der Wochenende, bevor wir sollten mit Frau Weiß, hieß sie, treffen sollen, Wir wurden eingeladen für ein Jugendseminar. Freitag, Samstag. Organisiert durch die Evangelische Kirche. Wir gehen zu diesem Jugendseminar. Wir haben gepredigt an Samstag, weil wir haben nie für uns selber ein Opfer erhoben. Wir haben immer Gott vertraut. Wir haben Dinge erlebt manchmal, wo Gott sagte, gib dieser Person das Geld, was in deiner Tasche ist. Und ich sagte, Gott, wir haben kein Benzin. Wie komme ich nach Hause? Wir haben es gegeben und dann plötzlich kommt jemand auf mich zu und gibt mir Geld. Die sind die kleinen Lektionen, wenn du merkst, Gott ist am Wirken. Vertraue ihm. Sei gehorsam. Er weiß, was am nächsten kommt, wenn du das nicht weißt. Und am Ende von diesem Seminar, ich werde es nie vergessen, 25, vielleicht 28 junge Menschen, die sagten, wir haben das Gefühl, wir sollten ein Opfer für John Mayana erheben. Und wir sollten das wie in Apostelgeschichte. Die nahmen zwei Stühle, wir setzen uns hin und die legten das Geld zu unseren Füßen. Wow, du redest von Demut. Das war fast demütigend für uns. Das war nicht angenehm. Als wir das Geld zusammengezählt haben, es war knapp über 5000 D-Mark. Von woher das Geld kam, mit diesen jungen Menschen, kann ich nicht vorstellen. Aber da war die ganze Kaution. Ich könnte Frau Weiß anrufen am Montag und sagen, wir sind bereit. Haben Sie das Geld? Wir haben das Geld. Wir ziehen in das Haus ein am 1. Oktober, 4. Oktober, ist der erste Gottesdienst. Und dann am 1. Oktober klopft die Polizei an meine Tür. Ich bin eingeladen zu einem Verhör. Jemand hat mich angezeigt. Heilung ohne Heilpraktiker-Lizenz und Steuerhinterziehung, dass ich Opfer erhoben habe und das Geld nicht versteuert. Sieh, ich muss euch sagen, was passiert ist. Gott hat ein Tür für uns geöffnet in einem kleinen Dorf namens Markberolzheim. Markberolzheim liegt zwischen Frankfurt und München. Bist du in der Nähe von Ingolstadt? In diesem kleinen Dorf war ein Disco aufgebaut, genau dort auf dem Grundstück, wo eine Synagoge niedergebrannt ist in den Reichsprochromnacht. Und dort sind die jungen Menschen gefangen in Drogen. Und einige sind in unterschiedlicher Wege umgekommen. Einiges Overdose, einige Unfälle mit Autos. Und der Pastor, der evangelische Pastor, Vater Wolf, hat gebetet, Gott, ich brauche Hilfe, diese jungen Menschen zu erreichen. Und plötzlich tauchte Johnny Mayan auf. Wir haben von ihm gehört, dass er geisterfüllt war. Wir kommen an, uns nur vorzustellen. Und da gab es jemanden, der uns gut kannte. Und er sagte zu Vater Wolf, du solltest diese zwei jungen Leute haben für deine jungen Leute. Lass sie kommen und predigen. Well, wir waren vielleicht 25 junge Menschen, die alle haben den Geistestaufe erlebt. Er hat mich sofort wieder eingeladen. Und innerhalb von 3 Monaten war die Kirche so voll an einem Freitagabend, dass der Disco ist zugemacht. Und der Besitzer von der Disco und ein, denke es war ein SPD-Abgeordneter, sind in die Kirche gekommen, um zu sehen, was macht all diese jungen Menschen. Und es war dieser Politiker, der geärgert war. Dass all diese jungen Menschen wurden so verhext von dieser amerikanischen Prediger. Und die haben gesehen, wie ich für Menschen gebetet habe. Die haben in den Bericht geschrieben, ich habe eine alte Dame so lang um den Hals gewirkt, dass sie ohnmächtig zum Boden gefallen ist. Er praktiziert Heilungen ohne ein Heilgesetz, Heilpraktikergesetz. Lizenz zu haben. Ich rufte den Vater Wolf an. Ich sagte, was soll ich tun? Vater Wolf sagte, ich schicke dir alles, was Martin Luther je gesagt hat über Heilung. Luther hat einige gute Aussagen über Heilung, wie man betet, wie man Gott vertraut. Und eine der letzten war, hey, wenn nichts passiert, dann schrei den Namen Jesus so lange, bis der Mensch gesund ist. Okay. Oh, und mit dem Steuergesetz, die dachten, ich habe nichts versteuert. Am Ende kam es raus, ich habe zu viel Steuer bezahlt, ich habe Geld zurückbekommen. Aber in dem Moment, du weißt nicht, was wird passieren. Der nächsten Tag kommt ein Pastor, der angesehene Pastor, im Namen von den ganzen Allianz in München. Und das ist, was er mir sagte. Wir geben dir 24 Stunden, aus dem Staat zu gehen. Sonst wir werden dich abstampeln als ein Sektenführer. Und wir werden sicher sein, dass deine Arbeit wird als jugendgefährliche Sekte abgestempelt sein. So, am der erste Tag, die Polizei, der zweite Tag, der Drohung. Und dann hörte ich in meinem Herzen, was ich als Antwort geben soll. Ich schaute ihm an, ich sagte, du musst tun, was du tun musst. Aber du hast mich nicht berufen, du hast mich nicht gesalbt und du bezahlst nicht meine Rechnungen. Ihm werde ich dienen. Er ist weggegangen. Und wir stehen da mit, haben wir das Richtige getan? Was machen wir jetzt? Aber Gott hat uns geholfen. Die Polizei, das war alles nichts. Mit dem Pastor, eine Woche später, nach dem ersten Gottesdienst, er klopft an meine Tür. Es ist Mittwoch. Er muss am Mittwochabend predigen. Und er sagte, John, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich sagte, was ist passiert? Er sagte, ich war im Gebet, in Vorbereitung vom Montag, vom Mittwochabend Gottesdienst. Und Gott redet zu mir. Und er sagte, möchtest du je wieder meinen Geist haben? Möchtest du je wieder meinen Geist spüren? Und der Pastor sagte, Gott, ohne deinen Geist kann ich nicht dienen. Er sagte, dann geh und entschuldige dich vor John. Was du getan hast, war falsch. Ob John richtig liegt oder nicht, ist nicht dein Bier, auf gut Bayerisch. Es ist nicht deine Beurteilung. Er sagte, wenn John falsch liegt, ich werde mit ihm rechnen. Aber was du gemacht hast, war falsch. Und wir sind Freunde bis heute. Sieh, manchmal man sieht die Bilder und den Menschen, die gekommen sind, und dann später der Konferenz, aber hinter der Kulisse. Was ist dein Selbstbild? Was hat uns diese Standhaftigkeit gegeben? Ich sage euch, was es war. Ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, was Gott sagte. Ohne diesen Zuversicht, dass Gott mit mir ist, hätte ich das nie ausgehalten. Jetzt kann ich darüber lachen, aber in dem Moment, wo es alles passiert ist, es war keine Lachnummer. Sieh, jeder in seinem Leben muss sich selber ja, im Spiegel schauen. Was bin ich? Was glaube ich? Glaube ich wirklich, was die Bibel sagt über mich? Ist das wie eine Imprägnierung? Ist das wie ein Tattoo in meiner Seele? Und das Leben wird dich drängen, das anzuschauen. Und was du siehst in dir, well, so wird Menschen auch dich wahrnehmen. Wir wollen, dass Menschen Jesus in uns sieht. So hör, was der Neue Testament sagt. Wir sind in Christus. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus. Sieh, als du sagtest, Jesus, komm in mein Leben. Du bist in dem Moment in Christus hineingetauft von dem Heiligen Geist. Wir sind alle in ein Leib getauft durch den einen Geist. Das ist nicht der Wassertaufe. Das ist in dem Moment, wo du vom Neuen geboren bist, wo du dein Leben für Jesus öffnest. Jesus, komm in mein Herz. Du bist jetzt mein Herr. Er tauft dich im Leib Christi. Du bist sein Sohn. Du bist seine Tochter. Und jetzt bist du in Christus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte Jabes. Das Alte Abstempelung. Das Alte Versager. Das Alte der Nichtsnutzer. Derjenige, der es nicht richtig machen kann. Er ist nicht mehr da. Du bist jetzt ein neuer Kreatur in Christus. Sieh, das Wort Sieh heißt, mach deine Augen auf und erkenne. Es ist alles neu geworden. Wow. Siehst du dich selber als eine neue Schöpfung? Oder siehst du dich durch deinen DNA allein oder deine Kultur und deine Prägung, was anderen Menschen über dich gesagt haben, was du sein wirst oder nie sein wirst. Oder siehst du dich selber in Christus? Ich bin neu geschaffen. Das Alte ist vorbei. Wow. Epheserbrief, Kapitel 2. Wir sehen, na, die sind keine neue, große Offenbarungen. Aber wisst ihr, was Petrus einmal sagte? Es ist für mich nicht mühselig, euch wieder daran zu erinnern, was ich weiß, ihr schon kennt. Warum? Weil es wird für euch nützlich sein. Wir brauchen daran erinnert zu sein, was wir sind, was wir haben, was wir tun können wegen Jesus. Ich habe dieses kleine Buch mitgebracht. Ich kann es nur empfehlen. Peter und ich, wir haben dieses Buch. Und Mirna hat die erste Version übersetzt vor über 40 Jahren. Es heißt In ihm. Und hier wirst du lauter Schriftstellen, Dutzende und Dutzende, ich lese nur ein paar heute Morgen, Dutzende von Schriftstellen, der dir erzählt, was du jetzt bist, damit du deine Tätowierung vom Himmel sehen kannst. Wie du wirklich bist in Christus. Ich kann es nur vom Herzen empfehlen. Das Ding ist nur ein paar Schweizer Franken, aber doch, die Inhalt wird dein Leben eine neue Tätowierung geben. Das ist die billigste Tätowierung, die du je bekommst in deinem Leben. Und mit der stärksten Auswirkung. Denn sind wir seine Schöpfung, das ist der Epheserbrief, 2,10, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Darf ich euch sagen, das größte Abenteuer, ein Nachfolger Christi zu sein, ist zu entdecken, wozu du geschaffen bist. Gott hat einen Plan für dich, nicht nur für den Prediger, für jeder Einzelne von uns. Gott hat etwas Besonderes, maßgeschnitten nach deinem Charakter, nach deinem Wesen, für dich vorbereitet. Und alles, was du und ich tun müssen, ist den Mut zu finden und es zu wagen, in Gottes Wege zu gehen. Wow. Das ist die Geschichte meines Lebens. Ich bin kein Glaubensheld. Ich habe gestern Abend gesagt, die größte Entscheidung, die ich gemacht habe, ich merke jetzt nachhinein, das war einen besonderen Glauben, das Gott mir schenkte, weil ich war so überzeugt. Es kam nicht aus mir, diese Überzeugung. Gott gibt dir, was du brauchst, wenn du es brauchst, wenn du es wagst. Zu sagen, Herr, benutze mein Leben. Ich möchte deinen Plan für mein Leben erkennen. Ich habe euch erzählt, Marianne und ich, wir feiern unser 45. Jubiläum, unser Hochzeitstag in ein paar Monaten. Wir haben uns nur zweimal gesehen. Das zweite Mal, dass wir uns gesehen haben, nach 2 Stunden waren wir verlobt. Die Leute denken, spinnt ihr? Aber was ich euch nicht gesagt habe, wir hatten 5 Monate danach, einander kennenzulernen. Sie war in Deutschland, ich war in Amerika. Wir haben am Anfang sehr häufig telefoniert, bis wir die Telefonrechnung bekommen haben. Wir konnten es nicht zahlen, es war sehr teuer damals. Es gab kein WhatsApp und FaceTime, das existierte nicht. Es war, ich denke, 80 Pfennig oder so per Sekunde nach Amerika zu anzurufen. Es war sehr teuer. So, wir haben Kassetten gemacht. Kassetten ist, was wir damals als Dinosaurier auf der Erde lebten, benutzt haben, Aufnahmen zu machen. Und sie hat zu mir gesprochen, ich habe zu ihr gesprochen, wir haben einander kennengelernt. All diese Kassetten habe ich. Die sind versteckt. Meine Kinder können sie haben, wenn ich tot bin. Wenn ich in den Himmel bin. Möchtest du selber das nicht hören? Zu schmalzig. Ja. So, das einzige Punkt, wo uns wirklich verbindet, war diese Grundsatzentscheidung. Und da musst du, das ist gefährlich, und da musst du aufpassen, weil Gott nimmt es ernst. Gott, was immer du hast für unser Leben, wir wollen es tun. Wir hatten keine Ahnung, was Gott vorhatte. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen als Missionar. Ich war Musiker. Ich hatte keine Ahnung vom Dienst. Als Gott zu meinem Herz gesprochen hat, ich habe Gott gesagt, ich bin dein erster Fehler. Wie kannst du mich zu aussuchen für so eine Aufgabe. Weißt du, wo ich bin? Die sprechen Deutsch. Ich kenne kein Deutsch. Hallo? Das ist das Land vom Dichter und Denker. Ich komme aus Rhode Island. Mein Vater war LKW-Fahrer. Was soll ich hier tun? Aber ich wusste, ich sollte es tun. Und Gott hat mir geholfen. Und Gott wird dir helfen. Du musst nur den Grundsatzentscheidung treffen. Herr, was immer du hast für mein Leben. Entdecke es, beginne in das zu wandeln, beginne in das zu leben und schau, welche Türen Gott für dich öffnet. Die meisten Christen, das ist traurig, die sitzen irgendwo, die lieben Gott, das stelle ich nicht in Frage, aber sie wagen es nicht aufzustehen und zu sagen, Gott hat einen Weg für mein Leben vorbereitet und ich möchte es entdecken. Du bist eine neue Schöpfung, geschaffen, nicht nur in Christus, sondern auch zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 12. Oh, ich liebe diesen Vers. Dem Vater danksagend, der auch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung. Hallo? Du bist erlöst. Der Teufel kann keinen Anteil in dein Leben haben, wenn du die Tür nicht für ihn öffnest. Du bist versetzt aus den Macht der Finsternis. Du brauchst keine Befreiung mehr. Du bist schon versetzt in das Königreich Gottes. Aber wenn du das nicht weißt, wenn es nicht für dich wie eine Tätowierung in deiner Seele ist, und kann der Teufel immer wieder kommen mit derselben alten Lüge, selber alter Kram und sagt dir, dass du nichts tun kannst und das wird nicht klappen für dich und das ist für all die anderen und du hast keinen Glauben und bla 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 bla. Es ist alles eine Lüge. Du bist in Christus. Du bist neu geschaffen. Es gibt gute Werke für dich zu tun. Du bist schon in das Reich Gottes eingepflanzt. Du bist befreit. Und das Letzte. Und ich höre auf mit dieser Geschichte, Römerbrief, Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, es redet hier von Adam. Adam wurde durch seinen Hochverrat zum Vater dieser Trennung von Gott. Und alle seine Nachkommen, du und ich, wir sind in dieser Welt gekommen mit dieser Trennung von Gott. Aber wie viel mehr werden alle, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wir sind berufen, im Leben zu herrschen. Das heißt nicht, dass du der Chef bist. Das heißt, jetzt bist du fähig, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Und deine Umstände und deine Situation und dieses alte Tätowierung kann dich nicht stoppen oder hindern, von was du jetzt bist. Das müssen wir in uns lebendig haben. Das ist, was ich jetzt bin. Was ich war, ist vorbei. Das Alte ist vergangen. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Halleluja. Ich bin berufen, im Leben zu herrschen. Das heißt, nichts kann mich abbringen, den Willen Gottes für mein Leben zu tun. Die Umstände vielleicht versuchen es, Menschen vielleicht versuchen es, der Teufel wird es versuchen. Aber wenn ich dranbleibe, Gott kämpft für mich und Gott kämpft für dich. Ich möchte für euch beten gerade jetzt. Ich möchte Gott bitten, einem Wunder zu tun. Einige von euch sind wie Jabez. Und ich werde nicht eure Hand für eine Handzeichen erbitten, weil es ist nicht meine Absicht, jemanden in irgendeiner Form bloßzustellen. Es ist meine Absicht, euch zu helfen. Du bist gekommen in diesem Haus heute Morgen, oder? Du hast diese Übertragung von dem Livestream angeschaut. Und du sitzt da wie ein Jabez. Abgestempelt als Verlierer, abgestempelt aus einer, vielleicht wie Jabez, ein Bringer von Schmerzen. Aber du kennst nicht meine Geschichte. Das stimmt, denn du kennst nicht meine Geschichte. Wir alle haben eine Geschichte. Aber es gibt eine Geschichte, die du kennen musst. Christus ist zum Kreuz gegangen. Gott, der Sohn, ist auf die Erde gekommen. Kennt er dich bei Namen und ist für dich gestorben. Und wenn du ihn annimmst, denn all das, was ich gelesen habe, in ihm bist du. Unsere Aufgabe ist das. Wir brauchen eine neue Tätowierung, eine neue Imprägnation in unserer Seele. Wer bin ich? Weil was, wie du dich selber siehst, wird anderen Menschen auch dich wahrnehmen. Und wir wollen nicht, dass Menschen denken, dass wir arrogant sind, weil wir Königskinder sind. Nein, wir wollen Menschen helfen zu sehen, dass der einzige Grund, warum wir solche Zuversicht haben können, ist wegen Gottes unverdienter Gunst, seiner Gnade. Wow. So alles, was du dachtest, dass du nicht tun könntest und was du nicht sein könntest, das schmeißen wir weg heute Morgen. Vater, mein Gebet ist, für jeder, der da sitzt heute Morgen, jeder, der diese Übertragung anschaut, der wie Jabez abgestempelt war, in einer negativen Art und Weise, wir brechen es in den Namen Jesu heute Morgen. Wir sprechen Worte des Lebens aus. Wir sprechen deine Verheißung aus. Wir sind in Christus, neue Kreaturen. Das Alte ist vorbei. Wir schauen das Neue an. Und dein Wort zeigt uns das Neue, was wir sind, was wir haben. Und so, Vater, ich danke dir, dass an diesem Morgen in dieser Gemeinde, es ist ein geistiger Tätowierungsshop. Wir alle gehen hier raus aus diesem Gottesdienst mit einer neuen Tätowierung. Wir sind in Christus. Wir herrschen im Leben. Wir haben die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Es ist Christus in uns, der den Unterschied ausmacht. Und wenn einer den anderen hier sitzt heute Morgen und du sagst, Pastor, ich bin nicht sicher, dass ich wirklich ein Nachfolger Christi bin, darf ich euch sagen, zu Jesus zu kommen, ist deine eigene Grundsatzentscheidung. Alles, was du tun musst, ist sagen, Jesus, wenn das, was ich gehört habe, real ist, dann bitte, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich kennen. Ich mach mein Herz auf. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, sei der Herr meines Lebens. Wenn du es wagst, das zu tun, ich gebe dir die Einladung. Du musst es für dich tun. Du brauchst meine Gebete nicht. Du kannst selber zu ihm gehen. Du brauchst keine Vermittler. Du kannst selber entscheiden. Jesus, komm in mein Leben. Und du wirst einen Schock erleben. Gott ist real. Gott kennt dich. Gott liebt dich. Gott ist für dich. Gerade jetzt, wo du sitzt, du kannst es tun. Und für uns, die ihn kennen, lass uns das Alte hinter uns lassen. Lass uns das Negative, was vielleicht unsere Situation, unser Leben, unser Schicksal, manchmal ist es ein unverdientes Schicksal, der uns eine negative Prägung aufstampelt. Ist egal. Gott hat eine Hoffnung und eine Zukunft für dich. 2024. Gott hat zu uns gesprochen in München. Das ist ein Jahr der Durchbruch. Das ist die Jahr, wo doppelte Zürde kommt, was der Feind versucht hat zu rauben. Gott bringt uns stark. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich hoffe, dass du dabei bist. Weil jeder, der kommen soll und kommen wollen, ist herzlich eingeladen. So, Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir können uns neu sehen in einem neuen Licht, wie du uns siehst. Und das ist alles, was zählt. In Jesu Namen. Amen.